Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Es ist schön, dass wir so eine Woche haben, wo das Wetter toll ist. Dem einen oder anderen ist es zu heiß. Dem einen oder anderen ist vielleicht auch im Büro zu heiß. Aber irgendwie, es passt ja nie mit dem Wetter, ne? Wenn es jetzt nicht zu heiß ist, dann ist es wieder zu kalt oder zu nass, wie auch immer. Ich glaube, wir können uns einfach freuen, dass wir jetzt heute mal so eine Phase erleben können und sind einfach gespannt, wie es die nächste Woche wird. Ich freue mich auch über die Predigt. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, ins Wort Gottes hineinzuhören. Und ich habe den heutigen Predigttext, wie ich das sonst auch immer mache, aus den Losungen übernommen. Und der heutige Predigttext, der verschlägt uns heute Morgen in eine sehr spannende Zeit. In eine sehr spannende Zeit, die aber schon ganz lang her ist. Die schon ganze 2700 Jahre zurückliegt. Denn, wir haben es gehört, wir haben heute Morgen es zu tun mit einer Prophetie aus Jesaja und einer Prophetie, bei der es um das Heilsangebot Gottes für uns alle geht. Und wir finden diese Prophetie in Jesaja 55, 1-5. Und wir haben den Text ja gerade gehört. Vielen Dank, Anja, für dein Lesen. Und du machst es wirklich immer sehr schön. Was bei mir bei der Predigt normalerweise auch ist, wollte ich ergänzend noch sagen, ihr wisst das wahrscheinlich alle, wenn ich die Predigt habe, ist es natürlich auch sinnvoll, seine Bibel parat zu haben, weil man da immer mal vielleicht was nachschlagen möchte. Ich möchte euch also ermutigen, bevor ich jetzt loslege, eure Bibel oder vielleicht Smartphone oder was auch immer, wo ihr die Bibel findet, vielleicht einfach auch parat zu haben, weil wir ein bisschen im Jesaja auch hin und her springen werden. Okay, wenn wir uns diese Prophetie aus Jesaja also näher anschauen, dann dürfen wir zunächst einmal feststellen, dass sie mit selbstbewusster Autorität ausgesprochen wurde. Diese Prophetie erhebt den Anspruch, Wort Gottes zu sein, denn genau genommen handelt es sich dabei sogar um zitierte, wörtliche Rede Gottes. Und durch die wörtliche Rede verwendet der Herr den Propheten Jesaja als Sprachrohr, um uns Menschen sein Heilsangebot zu vermitteln. Wir können sagen, durch die wörtliche Rede ist es quasi er selbst, der dieses Angebot ausspricht. Und liebe Geschwister, irgendwann ist mir einmal aufgefallen, dass fast das gesamte Buch Jesaja aus wörtlicher Rede des Herrn besteht. Jesajas eigene Worte beschränken sich lediglich auf ein paar kleine Einschübe, die genau das deutlich machen. Und so heißt es immer wieder nur ganz kurz und knapp, so spricht der Herr, Doppelpunkt, und dann irgendwie immer wörtliche Rede. Und so einen kurzen einleitenden Einschub finden wir auch ganz zu Beginn des Jesaja-Buches im ersten Kapitel am ersten Vers. Dieser kurze Einschub erklärt uns ein bisschen, um welche Zeit es sich handelt. Es heißt da, das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas, Hiskia, den Königen von Juda. Und sozusagen wie hinter einem Doppelpunkt haben wir auch dann hier das Gleiche. Wir haben es mit der wörtlichen Rede des Herrn zu tun. Und so verhält es sich im gesamten Buch und vielleicht behalten wir das vielleicht als ersten Punkt im Hinterkopf. Auch unser gesamtes Kapitel 55, in dem unser Predigttext steht, ist eine wörtliche Rede. Und dieses gesamte Kapitel ist in Ich-Form aus der Perspektive Gottes verfasst. Das bedeutet, was wir heute Morgen hören, ist direkt von Gott für uns persönlich auch gemeint. Und damit komme ich zum geschichtlichen Kontext. Wie wir vermutlich alle wissen, war Israel zur Zeit Jesajas zweigeteilt. Es gab das Nordreich Israel, wir sehen es an der Folie, und darunter dann das Südreich Juda. Und wie wir eingangs gelesen haben, wirkte Jesaja vor allem im Südreich, nämlich in Juda. Und zwar in den Tagen, wir haben es gelesen, als Usia, Jotham, Ahas und Hiskia dort Könige waren. Wir sehen das an der nächsten Folie, an der oberen Reihe. Das ist ein Listing der eine Liste der Könige von Juda und von Israel. Und wir sehen den Bereich, in dem Jesaja gewirkt hat. Jesaja hat auch in das Nordreich hineingewirkt, aber primär eben in dieses Südreich. Und wenn wir das sehen, diese Vielzahl der Könige, und wir sehen auch, dass es bei Israel dann auch irgendwo aufhört, dann können wir schon erahnen, allein aufgrund dieser Anzahl, dass es sich hier um eine sehr turbulente Zeit gehandelt haben muss. Und darin werden wir auch bestätigt, denn im Bibellexikon von Rienica wird dieser Zeitraum als einer der schwersten Zeiten der Geschichte des alttestamentlichen Volkes bezeichnet. Wenn wir jetzt hineinschauen in diese Zeit, die Jesaja betrifft, da gab es also zunächst mal den König Osia, und unter König Osia war das noch eine verhältnismäßig ruhige Herrschaft. Wir können aus 2. Chronik wissen, dass Osia tat, wörtlich steht dort, was recht war vor dem Herrn. Leider hat er sich dann in späteren Jahren überhoben. Danach kam dann Jotham, und von dem heißt es dann, dass er wörtlich seine Wege vor dem Angesicht des Herrn ausrichtete. Wir lesen das in 2. Chronik 27. Und im Gegensatz zu diesen beiden, zu seinen Vorgängern, ließ dann aber Ahas wörtlich von all dem ab, was dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Stattdessen, das können wir auch dort nachlesen, übernahm er die heidnischen Sitten und Kulte und er betete Götzen an, Götzen, denen zuvor auch schon die Könige des Nordreichs gefolgt waren. Und so lesen wir beispielsweise in 2. Könige 16, Zitat, dass er seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und auch räucherte er auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen anderen Göttern. Und wenn wir das wissen, dann scheint es jetzt irgendwie kein Zufall zu sein, dass Juda ausgerechnet in dieser Zeit unter Ahas mächtig militärisch unter Druck geriet. Diese Vermutung wird dann auch bestätigt, wenn wir querlesen zu 2. Chronik 28, 19. Da heißt es, denn der Herr demütigte Juda um des Ahas, des Königs von Israel, willen, weil er in Juda Zügellosigkeit zugelassen und seiner Untreue treulos gegen den Herrn und in seiner Untreue, Entschuldigung, treulos gegen den Herrn gehandelt hatte. Weil Ahas sein Vertrauen zum Herrn also schon lange über Bord geworfen hatte, kommt er jetzt militärisch unter Druck und sucht dann sein Heil nicht etwa in der Zuwendung zu seinem Herrn. Stattdessen verbündet er sich mit dem eigentlich feindlichen, mächtigen Assyrien und bittet den damaligen König Assyriens, das war Tiglath-Pileser, um Hilfe. Und Ahas demütigt sich dann vor diesem Tiglath-Pileser, wie er sich eigentlich vor dem Herrn hätte demütigen sollen. Denn er sagt zu ihm, dein Knecht und dein Sohn bin ich. Und dann geht Ahas hin und schenkt diesem Tiglath-Pileser, wie wir lesen, das Silber und Gold aus dem Hause des Herrn und die Schätze, die sich im Könighaus befanden. Das heißt, Ahas macht Tiglath-Pileser zu seiner Hilfe und Zuflucht. Und dann hört es damit nicht auf, denn schließlich begeistert er sich in diesen Begegnungen mit Ahas in Damaskus für den heidnischen Götzenopferaltar. Denn dem Ahas gefällt nicht, was der Herr angeordnet hatte. Ahas ist unzufrieden mit dem. Ahas will einen Altar haben, der so ist, wie ihm das gefällt und nicht wie der Herr das ganz präzise im Detail angeordnet hatte. Und deshalb lesen wir dort dann, geht Ahas hin und beginnt nun in Eigeninitiative, alles aus diesem Tempel des Herrn zu entfernen, was ihn stört, und stattdessen heidnische Elemente einzubauen, die ihm ja viel besser gefallen. Ahas beauftragt den Priester Uria, den Tempel des Herrn umzubauen. Ahas lässt durch Uria den bronzenen Altar zur Seite stellen. Er stört ihn. Er lässt die Kessel und das Meer mit den bronzenen Rindern umbauen, lesen wir, und stellt sie dann an einen anderen Platz, wo sie nicht so auffallen und auch nicht stören. Er schafft sich damit Platz, um dann im Tempel einzubauen ein genaues Abbild dessen, was ihm selbst gefällt, nämlich ein genaues Abbild des Götzenopferaltares von Damaskus. Er richtet das dort auf und er verrichtet dann sogar dort seinen eigenen Opferdienst, den Opferdienst, von dem wir wissen, dass eigentlich nur die Priester ihn verrichten durften. Er geht noch weiter, er baut um die überdachte Sabbathalle und den äußeren Eingangsbereich, und er baut es nicht einfach so um, sondern er hat zum Vorbild die heidnischen Götzentempel, und davon können wir lesen in 2. Könige 16. Nun glücklicherweise wendet sich dann sein Sohn und Nachfolger Hiskia wieder ganz dem Herrn zu. Im Nordreich hingegen war es so, dass man sich schon längere Zeit vom Herrn abgewendet hatte. Und so fällt es dann auch genau in diese Zeit, dass das Nordreich durch Assyrien erobert wird und dann etwas später endgültig auch in die assyrische Gefangenschaft weggeführt worden ist, aus der es ja nie wieder zurückkam. Aber zu dieser Zeit, in die wir uns jetzt hineinbegeben, gab es für Juda noch Aufschub, Und es sollte noch etwas dauern, bis dann auch Juda schließlich die babylonische Gefangenschaft ereilen würde. Und so lesen wir zusammenfassend zu unserem geschichtlichen Kontext in 2. Könige 17, die Verse 13 und 14. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt: Kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken, gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Unser Jesaja, von dem wir heute Morgen den Text haben, war also einer dieser Propheten. Er war einer dieser Propheten, durch den der Herr die ganze Zeit zu seinem Volk und zu den Königen gesprochen hatte. Er war einer der Propheten, durch den der Herr gesprochen hatte, um sie zur Umkehr zu bewegen und zu warnen. Aber die Menschen haben dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt. Sie haben sich Götter nach ihrem eigenen Gutdünken geschaffen. Wir haben dann auffällig in Jesaja 40 einen kleinen Schnitt. Ab Jesaja 40 finden wir dann die prophetische und seelsorgerliche Begleitung dieses gewarnten und schon zum Teil gestraften Volkes. Und in diesem zweiten Teil des Buches finden wir deshalb sehr hoffnungsvolle und ermutigende Zusagen. Und in diesem Teil des Buches fällt unsere Predigt. Und liebe Geschwister, das ist ein ganz toller Teil. Ich habe mich richtig gefreut, mich damit beschäftigen zu können. Denn ab diesem zweiten Teil erleben wir was ganz Typisches für die Bibel. In diesem zweiten Teil können wir was ganz Fantastisches entdecken. Und wer anfängt, das zu verstehen, der wird seine Bibel als wirklich ganz großen Schatz betrachten, den er nicht mehr hergeben will. Denn hier ab diesem zweiten Teil offenbart sich eine geistliche Vielschichtigkeit und eine Vielschichtigkeit der Bibel mit ganz vielen verschiedenen Deutungsebenen, die dazu in der Lage sind, scheinbar verstaubte, veralteten Aussagen von einer 2700 Jahre alten, vergangenen Geschichte zu meinem ganz persönlichen Schatz werden zu lassen, mit einer ganz hohen Aktualität und mit einem ganz tiefen Bezug zu meinem persönlichen, ganz privaten, eigenen Leben. Und das ist der unmittelbare Kontext, der zu unserem Text nun hinführt. Und wenn wir uns das anschauen, dann lesen wir ab Kapitel 40 die Rettung durch den Eroberer Kyros. Diese Errettung durch diesen Eroberer wird ab 40 angekündigt. Und das versteht sich dann zunächst einmal so als ganz konkrete Ankündigung einer Rettung in der damals geschichtlichen Situation 2700 Jahre her. Und wenn wir das näher anschauen, dann sehen wir, dass die Formulierungen, die dort verwendet werden, aber immer mehr, je weiter wir lesen, immer mehr nahelegen, dass das dann auch viel allgemeiner und universeller verstanden werden kann. Und so geht dann diese Ankündigung dieses Eroberers Kyros für die damalige Zeit schließlich über in die Schilderung des kommenden Gottesknechtes. Des kommenden Gottesknechtes, der dann tatsächlich einmal später universell das Reich zu den Nationen bringen wird. Und diese Formulierungen sind so umfassend und weitsichtig, dass das Volk Israel darunter schon immer die Ankündigung des kommenden Messias erkannt hat. Und es ist dann auch schließlich Jesus selbst, der diese Deutung als richtig bestätigt. Es ist Jesus selbst, indem er sich auf die Aussagen in Jesaja 42 bezieht. Ihr erinnert euch, als nämlich Johannes der Täufer voller Zweifel im Gefängnis Jesus fragen lässt, ob er denn nun der kommende Messias sei oder nicht. Und Jesus bestätigt das genau aus diesem Kontext heraus. Das heißt, wir haben hier in unserem Bibeltext die Ankündigung von Rettung und Heil. Zunächst einmal auf unterstem Level für eine historisch-geschichtliche Situation 2700 Jahre her. Und dann haben wir die Ankündigung von Rettung und Heil zugleich prophetisch als Rettung für alle Nationen durch den kommenden Messias. Und dann darin, ich kann im Detail da nicht drauf eingehen, gibt es etliche Vorhersagen von Geschehnissen, auf die dann auch Jesus schließlich eingegangen ist in seiner Endzeitrede, auf die er hinweist und die auch für uns noch in der Zukunft liegen. Bis hin zur Ankündigung eines neuen Himmels und einer neuen Erde in Jesaja 66, wie wir es auch von Offenbarung 21 her kennen. Und liebe Geschwister, so ist es auch in unserem Predigttext. Und auch die Aussagen in unserem Predigttext galten deswegen zunächst als eine Zusage für eine Rettung der bedrängten, besiegten Israeliten in der damaligen historischen Situation 2700 Jahre her. Aber diese Aussagen in unserem Predigttext, die galten dann auch den Menschen in den folgenden Jahrhunderten als Hoffnung auf den kommenden Messias. Und in der Zeit Jesus selbst galten sie da, oder waren sie dazu da, um diesen Jesus als gekommenen Messias erkennen zu können. Aber liebe Geschwister, damit ist nicht Schluss, denn sie haben schließlich auch Bedeutung für uns heute und über uns hinaus für kommende Generationen und für zukünftige Geschehnisse, die dort beschrieben sind, die Jesus aufgreift und die wir bis heute noch nicht erlebt haben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert und ich kann uns einfach nur zurufen, ist das nicht unglaublich, wozu ein und dasselbe Wort in der Lage ist? Und ich möchte es einfach so sagen, auf der Basis solcher Vollmacht und Autorität wollen wir uns jetzt also auf unseren Predigttext einlassen. Nun, ich meine, dass wir verstanden haben, wie vielschichtig das zu verstehen ist. Und ich meine, dass ihr auch versteht, dass es mir heute Morgen in dieser kurzen Zeit unmöglich ist, in einer Predigt all diese Bedeutungsebenen herauszuarbeiten. Und deshalb möchte ich mich konzentrieren auf diese eine Ebene, nämlich diese Ebene, die uns alle heute betrifft. Und diese Ebene, die mir persönlich, dir persönlich, uns persönlich Hoffnung macht. Und in diesem Sinn beginnt dann unser Predigttext auch tatsächlich ganz wunderbar. Ich lese die ersten beiden Verse. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Nun, liebe Gemeinde, wenn das mal nicht ein vielversprechender Aufruf ist, ein Heilsangebot Gottes für uns Menschen und in allererster Linie ein Angebot ganz besonders für Bedürftige. Wenn also du es bist, der geistlichen Durst hat, dann geht es darum, dass gerade auch dein Durst gestillt werden soll. Und wenn du es bist, der geistlichen Hunger hat, so sollst du gesättigt werden. Der lebendige Herr bietet dir sein Heil an, in seiner Liebe ist schon alles vorbereitet. Wenn wir diese ersten Vers vor allem jetzt genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass der Text hier eigentlich etwas sehr Verwunderliches sagt. Und ich muss gestehen, ich bin beim ersten Durchlesen drüber gestolpert und habe es nicht mal gemerkt. Denn der Text sagt, dass du dieses Wasser, was ja symbolisch steht für diese lebendige Erfüllung durch Gott, dass du dieses Wasser kaufen sollst, aber du sollst es kaufen, aber ohne Geld und ohne Kaufpreis. Zunächst einmal sehen wir also, niemand wird dir dieses Wasser aufdrängen. Du musst schon selbst kommen, um es zu kaufen, aber du musst nicht bezahlen. Du kannst also kaufen, ohne es zu bezahlen. Und das scheint doch ein Widerspruch zu sein. Ich selbst bin noch nie in ein Geschäft gegangen und habe was gekauft, ohne dann zu bezahlen. Das scheint uns ein Widerspruch, aber dieser Widerspruch löst sich auf, wenn wir verstehen, was Jesus auf Golgatha durch seinen stellvertretenden Tod getan hat. Denn der Herr ist ja dort in Vorleistung getreten und hat den Preis schon bezahlt. Und das ist, ich nehme mal dieses Bild, was ich sonst eigentlich nie verwende, das ist eigentlich wie einem Gutschein. Wir müssen festhalten, diese Sache ist überhaupt nicht kostenlos. Nein, sie war sehr teuer. Sie war sehr, sehr teuer. Sie war unglaublich teuer. Das ist eine ganz kostbare Sache. Aber der Preis ist schon bezahlt. Jesus hat das für uns übernommen, weil er uns so sehr liebt. Jesus hat diesen Gutschein bezahlt, um ihn dir und mir anzubieten. Es ist also nicht so, ich möchte das nochmal betonen, es ist nicht so, dass diese Angelegenheit etwa wertlos wäre. Nein, sie wurde wirklich teuer erkauft. Und wenn du nun diesen Gutschein nicht vorweisen kannst, dann wirst du auch nichts bekommen, weil es um eine sehr, sehr teure Sache geht. Wenn du diesen Gutschein aber vorweisen kannst, dann bekommst du dafür alles. Und deshalb heißt es in unserem ersten Vers, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Du bist also herzlich eingeladen zu kommen und zu kaufen, ohne zu bezahlen. Und du wirst sogar mit deutlicher Dringlichkeit und mit Nachdruck aufgefordert zu kommen. Aber du wirst nichts kaufen können, wenn du nicht kommst. Du wirst auch nichts kaufen können, wenn du versuchst, mit Geld, mit guten Werken oder sonst irgendwas zu bezahlen. Aber du kannst mit diesem geistlichen Gutschein kaufen, den du nicht bezahlen musst. Und es ist Jesus, bei dem du diesen Gutschein in Empfang nehmen kannst. Den Gutschein, mit dem du dieses Wasser kaufen kannst. Mit dem du deinen geistlichen Hunger und geistlichen Durst stillen kannst. Denn Jesus hat ihn schon bezahlt. Er schenkt ihn dir, wenn du kommst. Und dieses Wasser und dieses Brot gibt es nur bei ihm. Er hat für alles gesorgt, weil er uns so sehr liebt. Wie ist das jetzt konkret zu verstehen? Nun, ich glaube, das ist ganz einfach. Denn diesen Gutschein holst du dir nämlich einfach nur ab, indem du anerkennst, dass du diesen Gutschein brauchst. Indem du anerkennst, dass du Jesus brauchst, um die grundsätzliche Trennung von Gott aufzuheben, die mit der Sünde in diese Welt gekommen ist. Indem du anerkennst, dass du darauf angewiesen bist, dass sich Jesus um den Kaufpreis kümmert, den du am Ende nicht mehr wirst aufbringen können. Und deshalb ruf ihn an im Gebet. Erkenne deine geistliche Bedürftigkeit an und mach ihn zum rettenden Herrn deines Lebens. Und wir nennen das ganz simpel einfach nur Bekehrung. Und wenn du das tust, dann hast du den Gutschein schon empfangen. Und deshalb brauchst du auch nichts mitzubringen. Weder Geld, noch eine EC-Karte, auch keine Catering-Card. Geistlich gesprochen gibt es all you can eat, so viel du willst und kannst, per Gutschein umsonst. Liebe Geschwister, wenn ich beispielsweise morgen meinen Kollegen zur Mittagspause einen All-You-Can-Eat-Gutschein anbieten würde, ich bin sicher, tatsächlich, die würden mich feiern. Das würden die machen. Die sind alle noch ein bisschen jünger. Die würden das tatsächlich tun. Und die Frage kommt, warum also sollten nicht auch wir diese Botschaft annehmen, wenn es darum geht, nicht einfach nur unseren Durst und Hunger zur Mittagspause, sondern tatsächlich sogar unseren geistlichen Durst und unseren geistlichen Hunger zu stillen? Denn wer von uns möchte nicht auch seinen geistlichen Hunger gestillt haben? Hunger, der besteht in unbeantworteten Fragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn meines Lebens. Diese tiefe Sehnsucht in meinem Herzen gestillt bekommen, diese Sehnsucht nach einer geistlichen Heimat und einer geistlichen Geborgenheit. Diese Sehnsucht, meinem Schöpfer zu begegnen, meinem geistlichen Vater, der mich gemacht hat und der doch so unerreichbar und verborgen erscheint. Diesen herrlichen Schöpfer zu finden, von dem mein innerstes Sein, meine Seele intuitiv und sicher weiß, dass es ihn gibt und dass es nichts Wichtigeres gibt, als zu ihm nach Hause zu finden. Von ihm bedingungslos geliebt und angenommen zu sein, von Schuld und Gottestrennung befreit zu sein. Wenn du einen solchen Hunger und Durst in dir spürst, dann komm. Ihr werdet das kennen, also mir geht es so, wenn ich in meinem Alltag mit etwas intensiv beschäftigt bin, dann geht es mir manchmal so, dass ich tatsächlich vergesse zu trinken. Und erst wenn ich mich dann wieder anderen Dingen zuwende, dann merke ich, wie durstig ich eigentlich bin und ganz besonders bei dem aktuellen Wetter. Ich sag's mal so, man trocknet sozusagen aus, ohne sich dessen bewusst zu sein, man ist am Verdursten, ohne es zu merken. Liebe Geschwister, so ist das bei uns Menschen häufig auch im geistlichen, übertragenen Sinn. Wir sind so sehr mit den Dingen dieser Welt und vielleicht mit unseren Problemen oder auch Freuden beschäftigt, dass wir unseren geistlichen Durst und Hunger gar nicht wahrnehmen. Und manchmal braucht es so etwas wie diese Predigt, die uns dann hilft, etwas Abstand zu gewinnen, um endlich zu merken, wie durstig wir eigentlich sind nach dieser geistlichen Fülle. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle haben ihn diesen tiefen geistlichen Durst. Und deshalb ist es so wunderbar, was uns der Herr heute Morgen zuruft. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Denn diese Welt kann unseren geistlichen Durst nicht stillen. Das kann nur der Herr, der uns so sehr liebt. Und das ist der Grund, weshalb es in Vers 2 heißt, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und auch in Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Und liebe Geschwister, es ist dann genau dieses prophetische Wort des Jesaja, was jetzt Jesus aufgreift und sich darauf bezieht. Denn in Johannes 6 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, wir müssen hier das zusammenbringen, dass Jesus, wie ich das vorher auch schon erklärt und angedeutet habe, dass Jesus das Stillen des geistlichen Hungers jetzt auf seine Person bezieht. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Jesus macht damit deutlich, dass er diese eine Person ist, mit der auch Jesaja das Stillen des geistlichen Hungers in Verbindung bringt. Es geht darum, mit dieser Person ein Rettungsbündnis zu schließen. Es geht darum, mit diesem verheißenden Nachkommen des Königs Davids, mit dem Gesandten Gottes, der schon Jahrhunderte zuvor angekündigt worden ist, mit ihm ein Rettungsbündnis zu schließen. Und das ist es, was auch unser Folgevers zum Ausdruck bringt. Dort heißt es, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Ja, liebe Gemeinde, wir alle werden aufgefordert zu kommen. Wir werden aufgefordert zu kommen, um mit diesem Fürsten und Gebieter der Völkerschaften, wie er hier genannt wird, einen Bund zu schließen. Es geht um die Verbindung zu dieser einen Person, zu diesem Nachkommen des Königs Davids, zum Fürsten und Gebieter aller Völker. Es geht um eine Verbindung zu Jesus durch ein Rettungsbündnis. Und deshalb rufe ich euch zu, schließe diesen Bund. Lass es nicht an dir vorbeigehen. Geh darauf ein und mache mit Jesus ein solches Rettungsbündnis. Denn am Kreuz von Golgatha hat Jesus uns diesen ewigen Bund bereitet. Er hat es getan, weil er uns unglaublich liebt. Und stellvertretend hat er dort bezahlt für alles, um mich zu retten vor einer ewigen Trennung von Gott, vor einer Gottverlassenheit, die er selbst stellvertretend auf Golgatha erlitten hat. Und genau darin besteht dieses Rettungsbündnis, dass wir zu diesem Kreuz, was stellvertretend Jesus erlitten hat, für uns persönlich Ja sagen und es für uns annehmen. Denn Jesus ist dieser Fürst, der als der Heilige Israels angekündigt wurde. Er ist es, der diese Rettung von den Anfängen Abrahams und vom Volk Israel her ausgeweitet hat zu allen Nationen. Und das ist es auch, was der letzte Vers unseres Textes sagt. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Und weil Jesus genau diese Person ist, kann er dann auch zur Frau am Jakobsbrunnen sagen, wir lesen davon in Johannes 4, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Es ist also Jesus, der dieses Wasser gibt, um unseren Durst zu stillen. Es ist Jesus, der unseren geistlichen Durst stillt und zum ewigen Leben führt. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, liebe Geschwister, jetzt ist das, wenn wir das an uns heranlassen, wirklich ein derart attraktives Angebot, dass man meinen sollte, wir alle wären jetzt diese stolzen und überzeugten Überbringer dieser wunderbaren und heilsbringenden Nachricht. Aber liebe Geschwister, weit gefehlt, denn leider ist das ganz anders. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich unglaublich traurig macht. Denn wir müssen feststellen, wir sind es, die wir uns schämen dieser guten Botschaft. Ich möchte euch persönlich fragen, geht es nicht genauso euch, wie es auch mir geht? Ich gestehe euch, ich selbst habe seit über 10 Jahren Freunde aus dem Hobbybereich außerhalb der Gemeinde und denen habe ich noch nie etwas von dieser guten Nachricht erzählt. Und ich weiß selbst, ich begründe das ja irgendwie selbst für mich, wir wollen diese Menschen natürlich nicht abstoßen und wir wollen auch nicht falsch machen. Aber was am Ende passiert ist, dass wir am Ende genau das falsch gemacht haben, dass wir nämlich das Evangelium für tot erklärt haben, indem wir es ganz einfach totgeschwiegen haben. Mahatma Gandhi gilt bis heute als Symbolfigur dafür, wie man die Welt verändern kann. Und Gandhi hat uns westlichen Christen ein Vermächtnis mitgegeben, das uns sehr, sehr nachdenklich stimmen sollte. Er hat gesagt, und ich lese den blauen Bereich des Zitates, den ihr an der Folie seht. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt den Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Liebe Geschwister, Gandhi wirft uns allen vor, dass wir dieses kraftvolle Wort Gottes achselzuckend in die Ecke stellen. Noch schlimmer, wir stellen es nicht nur einfach in die Ecke, wir erheben uns sogar darüber. Und statt uns vom Wort Gottes belehren und beurteilen zu lassen, sind wir es, die wir anfangen, es zu beurteilen und zu lehren, was am Wort Gottes jetzt nun stimmt und was nicht. Und schon der dänische Philosoph, Schriftsteller und Theologe Søren Kierkegaard hat treffend festgestellt, die Bibel ist doch nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. Und kennt ihr das nicht auch, dass ihr in bestimmten Situationen euch schämt für die Differenzen im Wort Gottes zu den heutigen gesellschaftlichen anerkannten Meinungen? Dass wir uns dann in bestimmten Situationen dazu entscheiden, dem Zeitgeist mehr Ehre zu geben als dem Wort Gottes? Und liebe Geschwister, so müssen wir tatsächlich sehr, sehr bitter feststellen, dass wir es sind. Wir sind der postmoderne Ahas des 21. Jahrhunderts, jeder von uns, du genauso wie ich persönlich auch. Denn längst haben wir angefangen, diejenigen Dinge wegzuräumen, die uns am Evangelium stören. Zum Beispiel den stellvertretenden Kreuzestod Jesu als den einzigen Weg zu Gott. Oder die Notwendigkeit, unsere ewige Verlorenheit zu erkennen. Oder die Notwendigkeit einer Umkehr zu Jesus. Vielleicht erklären wir diese Dinge nicht gleich für falsch, aber wir machen es uns sehr einfach, denn wir machen sie ganz einfach mundtot, indem wir diese Dinge totschweigen. Liebe Geschwister, längst sind wir dabei, uns ein eigenes Evangelium zu gestalten. Wir machen Platz für die weltliche Philosophie und der Postmoderne. Wir verehren und beweihräuchern den Zeitgeist und die politische Korrektness. Wir setzen unsere Hoffnung auf sie, legen ihnen einen roten Teppich aus und anstatt Buße zu tun und uns neu dem Herrn und seinem Wort anzuvertrauen, verneigen wir uns vor ihnen und machen uns zu ihren Knechten. Ungesehen und bedenkenlos geben wir für sie unsere kostbarsten Schatzkammern preis. Denn wir glauben, dass wir bei ihnen Rettung finden und als Gemeinde nur dadurch bestehen können, dass wir uns unter sie beugen. Denn sie erscheinen uns übermächtig und auf dem Siegeszug. Sie sind es doch, mit denen wir uns verbünden müssen. Aber liebe Geschwister, das Gegenteil ist der Fall. Der Herr ruft durch Jesaja hinein, auch in unsere Zeit, auch zum heutigen Tag für uns persönlich jetzt. Und sein prophetisches Wort gilt auch uns, und zwar heute. Und an diesem fatalen Beispiel des Ahas werden wir aufgerufen, uns voller Vertrauen zurückzubesinnen auf ein unverfälschtes und ungekürztes, lebendig machendes Evangelium. Denn nur darin finden wir Worte ewigen Lebens. Nur darin finden wir Zuversicht und Hoffnung über den Tod hinaus. Damit wir wieder zurückfinden zu dieser wunderbaren Botschaft, die der Herr uns heute zuruft. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Liebe Geschwister, an dieser wunderbaren prophetischen Zusage dürfen wir doch nur festhalten, weil wir am Wort Gottes festhalten. Denn wie Dynamit hat diese Botschaft Kraft, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen, um dieser ganzen Welt Frieden mit Gott zu bringen, um die Menschheit geistlich zu sättigen. Deshalb kommt und kauft von diesem Wasser, ohne zu bezahlen, bei Jesus. Denn nur bei ihm könnt ihr dieses Wasser bekommen. Trinkt und werdet satt. Trinkt nicht nur ein paar Tropfen, trinkt in vollen Zügen die Fülle. Verachtet nichts davon. Und so will ich schließen mit Offenbarung 21. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und hänge noch den Folgevers unseres Predigttextes an, wo es heißt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Amen.